Der Titel der heutigen Predigt ist der Tag des Gerichts. Der Tag des Gerichts. Nun, die Bibel ist klar und eindeutig, dass wir das Heil, unsere Errettung, nur erlangen können, wenn wir Jesus Christus als unseren persönlichen Heiland annehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Lesen wir dies in Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4. Und lesen wir dies in Vers 12. Apostelgeschichte 4 und Vers 12. Das sind die Worte des Apostel Petrus. Er sagt, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen oder durch den wir selig werden sollen, durch den wir das Heil erlangen können. Nun, wenn dem so ist, dann besteht hier ein Problem. Denn die meisten Menschen, die gelebt haben, die sogar heute leben, aber die meisten, die gestorben sind, haben niemals an Jesus Christus geglaubt, haben vielleicht noch nie etwas von Jesus Christus gehört. Mit Sicherheit sind sie seinem Beispiel nicht gefolgt. Und gleichwohl lesen wir, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass alle Menschen das Heil erlangen. Inklusive jener, die schon vor vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausend gestorben sind. In 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2 und in Vers 4. Es heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will auch, dass alle Menschen bereuen. Er will, dass die Sünder bereuen und leben. Auch das lesen wir in Hesekiel Kapitel 18. Hesekiel Kapitel 18 und lesen wir in Vers 23. Hesekiel 18, Vers 23, da fragt Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, sagt der Herr, Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Und dann auch in Vers 30, im gleichen Kapitel, Hesekiel 18 und Vers 30, darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, jeden nach seinen Wegen, sagt der Herr, Herr. Darum kehrt um und bekehrt euch von all eurer Übertretung, damit ihr nicht fallen müsst wegen der Schuld. Wie sagte Gott will, dass sich die Menschen zu ihm bekehren. Hesekiel 33 und in Vers 11. Hesekiel 33 und Vers 11. So sage ich nun, so wahr ich lebe, sagt der Herr, Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass sich der Gottlose von seinem Weg abkehrt und lebt. So bekehrt euch doch nun von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Aber auch das ist ein Problem, denn Bekehrung, Reue, Umkehr muss ein Geschenk Gottes sein. Gott muss uns die Reue anbieten. Und wir lesen dies in Römer Kapitel 2 und in Vers 4. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Da fragt Paulus, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weiß nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet. Nun, Buße, eine schrecklich fehlerhafte Übersetzung. Es soll und muss heißen Reue oder Umkehr oder Bekehrung, Gesinnesänderung, Gesinneswandel. Luther hat scheinbar so an Buße gedacht, wie das damals in der katholischen Kirche gelehrt wurde, aber damit ist hier keineswegs vertreten, was gesagt werden soll. In 2. Timotheus 2, also jedes Mal, wenn Sie Buße lesen im Neuen Testament, streichen Sie es durch und schreiben Reue drüber. 2. Timotheus 2 und in Vers 25. Da schreibt Paulus, dass ein Diener des Herrn mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen soll. Und dann fährt er fort zu sagen, vielleicht gibt Gott ihnen wiederum Buße, Reue. Vielleicht gibt Gott ihnen Reue, um die Wahrheit zu erkennen. Es muss also ein Geschenk Gottes sein. Gott muss uns Reue geben, damit wir überhaupt die Wahrheit erkennen können, damit wir umkehren können. Nun, wir wissen, dass heute in dieser Jetztzeit nur sehr wenige Menschen überhaupt zur Reue gelangen, überhaupt zur Reue hingeführt werden, überhaupt die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Nur wenige haben heute überhaupt die Möglichkeit, gerettet zu werden. Um gerettet zu werden, überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, gerufen zu werden, müssen wir dazu bestimmt sein. Und heute sind nur sehr wenige dazu bestimmt. Heute werden nur sehr wenige berufen. Die ganzen 6000 Jahre der Menschheitsgeschichte war es so, dass nur sehr wenige zur Reue geführt wurden, zum Heil überhaupt gelangen konnten. Lesen wir dies in Römer Kapitel 8 und in Vers 28. Römer Kapitel 8 und Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch dazu bestimmt, zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Also zunächst bekam die Vorherbestimmung. Und dann kam erst die Berufung. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verheiligt. Also zunächst einmal muss es zu einer Vorherbestimmung der Berufung kommen und dann der Berufung. Wir lesen das auch in Johannes Kapitel 15. Nicht jeder, der so will, kann heute zu Gott gelangen. Das ist einfach eine falsche Lehre. Johannes Kapitel 15, angefangen in Vers 16. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ja, wir wollten halt mal zu Christus kommen. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet, in meinem Namen. Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, Vers 18, dann wisst ihr, dass sie mich zuvor und vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, dann hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Eine Erwählung muss stattgefunden haben, eine Berufung muss stattgefunden haben. Die Welt wird in der Bibel als diese böse Welt beschrieben. Galater 1 und Vers 4 sagt uns dies. Christus hat uns aus dieser bösen Welt herausgerufen. Nur wenige sind heute aus der Welt herausgerufen worden. Schauen wir uns auch 1. Korinther Kapitel 1 an. Manchmal fragt man sich ja, warum kann jemand nicht verstehen, was wir verstehen können? Hier ist die Antwort. 1. Korinther Kapitel 1, angefangen in Vers 21. Und ich lese die Verse 21 bis 28. 1. Korinther 1, Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus als Gekreuzigtem. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Torheit. Vers 24. Aber für die, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Vers 26. Seht doch eure Berufung an, Brüder. Nicht viele von Natur aus weise, nicht viele mächtige, nicht viele edle sind berufen, sondern was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt. Eine klare Berufung durch Gott ist notwendig. Heute ist dies nicht Gottes Welt. Und deswegen nehmen wir auch an diesen wahnwitzigen politischen Aktivitäten dieser Welt nicht teil. Es ist dies nicht Gottes Welt. Lesen wir, wessen Welt es ist. 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5 und lesen wir Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Oder wie es auch übersetzt werden kann, die ganze Welt unter der Herrschaft des Bösen ist. Die ganze Welt. Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, die Verse 1 bis, die Verse 11 bis 12. Epheser 6, die Verse 11 bis 12. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, wir nehmen nicht an den Kriegen dieser Welt teil, sondern gegen Fürsten, gegen Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Wir kämpfen heute gegen Satan und seine Dämonen. Jedenfalls sollten wir es tun. Und so lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 4. 2. Korinther, Kapitel 4 und in Vers 4. In Vers 3 hat er gesagt, das Evangelium ist verhüllt bei denen, die verloren gehen, das heißt, wenn sie nicht bereuen. Vers 4, bei denen der Gott dieser Welt, das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, die das Ebenbild Gottes ist. Satan wird beschrieben als der Gott dieser Welt. Er gehört zu den Mächtigen. Er und seine Dämonen sind die Herren dieser Welt. Und lesen wir auch in Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4. Und lesen wir Vers 5. Und wie Christus von dem Teufel versucht wurde. Und da heißt es, der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg. Und er zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick, in einer Vision. Und dann sagte der Teufel zu ihm in Vers 6, alle diese Macht, alle diese Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und Christus hat keineswegs gesagt, du kannst mir das nicht geben, es ist nicht deine Macht. Er wusste, dass zur Zeit der Teufel, der Fürst, der Herrscher, der Gott dieser Welt ist. Und es heißt in Vers 7, Wenn du, sagt Christus, oder vielmehr Satan zu Christus, wenn du mich nun anbetest, soll das alles dein sein. Aber Christus ist natürlich auf dieser Versuchung nicht hereingefallen. Was lesen wir in Offenbarung 13, Vers 4? Eine sehr bekannte Stelle. Lesen wir sie noch einmal. Offenbarung 13 und Vers 4. Offenbarung 13 und Vers 4. Die Menschen werden Satan anbeten, ohne es zu wissen. Die tun es bereits jetzt schon. Es wird in der Zukunft noch viel schlimmer werden. Es heißt in Vers 4, sie beteten den Drachen an oder den Teufel. Der Drache wird nachher als der Satan, der Teufel, beschrieben, der dem Tier die Macht gab, diesem zukünftigen politischen Führer, und sie beteten das Tier an. Wer gibt dem Tier die Macht? Der Satan. Wie kann er das tun? Weil Satan der Herrscher dieser Welt ist. Nun, Satan kann nur das tun, was Gott ausdrücklich zulässt. Manchmal greift Gott ein, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist. Und wir sind aus dieser Welt, von Satan beherrscht, herausgerufen worden. Und in dieser heutigen Jetztzeit finden nur sehr wenige den Weg zu Gott. Mit anderen Worten, nur sehr wenige sind heute berufen. Matthäus Kapitel 7 und Vers 14. Matthäus Kapitel 7 und Vers 14. Wir haben diese Stellen eigentlich alle schon gehört, zu Anfang des Festes. Ich lese sie aber noch einmal, weil ich zu einem gewissen Punkt kommen will. In Matthäus 7 und Vers 14 sagt Christus, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und es sind wenige, die ihn finden. Er spricht von dieser Jetztzeit, dieser gegenwärtigen bösen Zeit. Nur wenige finden den Weg zu Gott. Die ihn finden, die werden in Offenbarung 14 beschrieben. Offenbarung 14 und Vers 4. Offenbarung 14 und Vers 4. Da heißt es, diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben. Es geht hier um natürlich geistliche Befleckung. Sie sind Jungfrauen, wiederum geistlich gesehen. Diese sind es, die dem Lamm Jesus Christus nachfolgen, wohin es geht. Sie sind aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm erkauft. Es sind Erstlinge. Wir werden heute Erstlinge, Erstfrüchte genannt, was natürlich beinhaltet, dass die große Ernte noch kommen wird. Die Frage ist, wie und wann, wieso, wie kann das geschehen? Man kann nur zu Christus kommen, wenn der Vater uns zieht. Es muss uns gegeben sein, zu Christus zu kommen, Christus zu finden, diese enge Pforte zu finden, diesen schmalen Weg zu finden und zu gehen. Christus hat das selbst gesagt. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 und Vers 44. Er sagt, es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und noch einmal Vers 65. Und er sagte, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von meinem Vater gegeben wird. Es werden nur sehr wenige sein zunächst einmal, die sich für das Reich Gottes qualifizieren können in dieser Jetztzeit. Und diese wenigen werden beschrieben in Offenbarung Kapitel 20 und in Vers 4. Eigentlich eine sehr deutliche und klare Stelle, wo, wie ich einigen von Ihnen im Laufe des Festes so erzählt habe, das habe ich nie gehört, als ich in der Kirche war, in der ich groß wurde. Niemals wurde dies in irgendeiner Form erwähnt. Offenbarung 20 und Vers 4. Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und die Seelen derer, die enthauptet worden waren wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes und die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten und das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Und jetzt lesen wir in Vers 6. Glückselig aber und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, sind nicht mehr dem zweiten oder ewigen Tod unterworfen. Sie können nicht mehr sterben. Diejenigen in der Auferstehung, die die erste Auferstehung genannt wird, werden in der Auferstehung der Gerechten sein, wie das in Lukas Kapitel 14 und in Vers 14 beschrieben wird. Lukas Kapitel 14 und in Vers 14. Da sagt Christus, wenn du dich auf richtige Weise in deinem Leben verhältst, dann wirst du glückselig sein, denn sie, die von dir etwas bekommen, die haben nichts, um es dir zu vergelten, die können dir nicht das Gleiche zurückzahlen. Es wird dir aber vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. In der Auferstehung der Gerechten. Und diese Auferstehung der Gerechten, die wird auch in Hebräer Kapitel 11 und Vers 35 angesprochen. Hebräer 11 und Vers 35. Da heißt es, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, aber das war eine physische Auferstehung. Manche sind gestorben und sind dann physisch wieder auferweckt worden. Es heißt aber dann, andere aber sind gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Diese erste Auferstehung ist weitaus besser als jede andere, weil es eine Auferstehung zu ewigem Leben sein wird. Und wenn man in dieser Auferstehung ist, dann kann man nicht mehr sterben. Aber Gott ist nicht unfair. Gott sieht die Person nicht an. Und da nun die Masse der Menschen niemals in diesem Leben berufen worden sind, niemals eine Chance erhalten hatten, das Heil zu erlangen. Und gleichwohl sagt Gott, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er will, dass alle Menschen zur Reue kommen. Dann muss es also noch für diese Menschen eine Gelegenheit geben, und zwar nach ihrem Tod, um zu dieser Errettung zu kommen. Und diese Wahrheit wird in der Bibel klar und deutlich beschrieben. Aber wie? Bedeutet das, dass wenn man stirbt, dann hat man eine unsterbliche Seele, da geht man in den Himmel ein oder in die Hölle oder in ein Fegefeuer oder in ein Limbo? Ist das die Lehre der Bibel? Schauen wir uns einmal an, was in 1. Korinther 15 geschrieben steht. 1. Korinther 15 und angefangen in Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Und der Erstling unter denen geworfen, geworden, die gestorben sind. Aber wörtlich heißt es hier, er ist der Erstling unter denen geworden, die entschlafen sind. Der Tod wird immer und immer wieder in der Bibel als ein Schlaf beschrieben. Ein Schlaf ohne Bewusstsein, aus dem man auferweckt werden muss. Denn warum sonst würde es überhaupt eine Auferstehung geben, wenn man sofort nach dem Tod weiterlebt. Aber es wird eine Auferstehung erfolgen für die, die entschlafen sind. Vers 21. Wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Aber jetzt der springende Punkt, Vers 23. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, danach die, die zu Christus gehören, bei seinem Wiederkommen, Vers 24, danach das Ende. Und um das Ende geht es mir heute. Aber zunächst geht es um die Ordnung. Dieser Ausdruck, jeder in seiner Ordnung. Das ist ein Ausdruck aus einer Militärsprache. Das heißt so viel wie Abteilung. Wenn Sie zum Beispiel einmal die römische Armee gesehen haben, dann sehen Sie, die hatten viele Abteilungen. Da war die erste Abteilung, gefolgt von der zweiten und so weiter. Es geht hier um eine zeitliche Rangfolge oder Reihenfolge oder Ordnung oder Abteilung. Zunächst wurde Christus auferweckt, als der Erstling. Dann werden die auferweckt, die im Zeitpunkt ihres Todes den Heiligen Geist in sich hatten. Oder wenn sie noch leben, die dann den Heiligen Geist in sich haben, wenn Christus zurückkommt. Sie werden auferweckt werden zu ewigem Leben. Aber das schließt nicht die Masse der Menschen ein, die niemals zum Heil berufen worden sind. Auch die müssen diese Gelegenheit erhalten. Und wir hatten ja bereits schon von der ersten Auferstehung gesprochen. Und das setzt logischerweise die Tatsache voraus, dass es dann mehr als nur eine Auferstehung geben muss. Sonst wäre ja das sinnlos, von einer ersten Auferstehung zu sprechen. Nun, es gab hier ein Problem bei den Korinthern. Und das wird hier in Apostelgeschichte Kapitel 4 beschrieben. Apostelgeschichte Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Apostelgeschichte 4 und Vers 1. Während sie zum Volk redeten, da kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer zu ihnen, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Warum? Warum verdroß es die Sadduzäer, dass von der Auferstehung der Toten gesprochen wurde und dann noch sogar in Christus? Nun, in Apostelgeschichte 23 wird das näher erläutert. Apostelgeschichte 23 und Vers 8. Da heißt es, die Sadduzäer sagen, es gebe weder eine Auferstehung, noch Engel, noch Geist, aber die Pharisäer bekennen beides. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Und nun verdroß es sie natürlich, als dann von der Auferstehung gepredigt wurde und dann auch noch durch Jesus Christus. Und warum betont Paulus im ersten Korintherbrief immer und immer wieder, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt? Er sagte, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Habt ihr keinerlei Hoffnung? Nun schauen wir uns dies an, 1. Korinther 15 und Vers 12. 1. Korinther 15 und Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Also diese Irrlehre der Sadduzäer hatte Fuß gefasst in der frühen Kirche, bei zum Beispiel hier den Korinthern, die die Auferstehung abgelehnt haben, nicht geglaubt haben, dass es eine Auferstehung gibt. Und einige der Mitglieder hatten scheinbar diese falsche Auffassung angenommen. Wie konnte es dazu kommen? Ähnlich wie heute. Ja, wir haben doch eine unsterbliche Seele. Die Seele lebt doch weiter, wenn der Mensch stirbt. Die geht in den Himmel ein. Die geht in die Hölle, ins Fegefeuer. Dazu bedarf es keiner Auferstehung. Wir leben ja. Diese falsche Irrlehre, die heute in vielen Kreisen nach wie vor gelehrt wird, verhindert denjenigen, der daran glaubt, die Wahrheit über die Auferstehung überhaupt zu begreifen. Es war damals schon der Fall. Paulus musste schon deutlich machen, warum diese Irrlehre so verderblich war. Und das ist heute nach wie vor der Fall. Die Bibel lehrt, Paulus lehrt, es gibt eine Ordnung der Auferstehungen. Mehr als eine Auferstehung. Ich frage mich, wie viele überhaupt das wissen. Selbst die, die an eine Auferstehung von den Toten glauben, wie viele wissen, dass es mehr als eine Auferstehung gibt, laut Bibel? Die Bibel spricht deutlich von einer zweiten Auferstehung in Offenbarung Kapitel 20. Und schauen wir uns Vers 5 an. Offenbarung Kapitel 20. Und Vers 5, wir hatten gerade von denen gesprochen, die auferstanden sind und dann mit Christus für 1000 Jahre regiert haben. Es hieß, das ist die erste Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 5. Da heißt es, die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig bis, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und das ist die erste Auferstehung, mit anderen Worten, die in der Zeitspanne der 1000 Jahre sein werden. Die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Mit anderen Worten, sie werden dann natürlich lebendig werden, nach den 1000 Jahren. Und das ist dann logischerweise die zweite Auferstehung. Und das ist die Auferstehung zum Gericht. Aber schauen wir uns einmal hier die Verse 11 und 12 an. Hier wird nämlich diese zweite Auferstehung beschrieben. Aber auch vom Gericht wird vieles falsch verstanden. Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, und vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Und dann sah ich die Toten, klein und groß, vor Gott stehen. Und wenn Tote stehen, dann sind sie auferstanden. Und zwar in dieser zweiten Auferstehung. Sie standen vor Gott und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Jetzt war die Möglichkeit gegeben, ihre Namen in dieses Buch des Lebens einzutragen. Und es heißt, und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und es geht nicht nur um das, was sie im früheren Leben getan haben, das ist mit eingeschlossen. Aber wie wir sehen werden, ist diese Gerichtsperiode eine gewisse Zeitspanne, während der sie sich dann bewähren müssen. Und die Bücher können sehr wohl auch die Bücher der Bibel sein, nach denen auch wir heute bereits schon gerichtet werden. Und Christus hat genau das gelehrt. Schauen wir uns Johannes Kapitel 5 an. Johannes Kapitel 5 und die Verse 28 und 29. Johannes 5 und Vers 28. Er sagt, wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorkommen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, Auferstehung der Gerechten, Auferstehung, die besser ist. Und die Böses getan haben, mit anderen Worten, die nicht gerecht gelebt haben, weil sie auch gar nicht zur Gerechtigkeit berufen worden sind, zur Auferstehung des Gerichtes, wie es hier heißt. Einige sagen der Verdammnis. Nein, es geht nicht um die Verdammnis. Es geht um eine Auferstehung zum Gericht, während der die Menschen gerichtet, ausgerichtet werden. Matthäus Kapitel 10 beschreibt diese Gerichtsperiode. Matthäus 10, angefangen in Vers 11. Matthäus 10 und Vers 11. Er sagt den damaligen Aposteln, wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, erkundigt euch, ob jemand dort wohnt, der es wert ist, und bei ihm bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus kommt, dann grüßt es, und wenn das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Ist es aber nicht würdig, so wende sich euer Friede wieder zu euch zurück. Vers 14. Wenn euch jemand nicht aufnimmt und auf eure Worte nicht hört, dann verlasst dieses Haus oder diese Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, dem Land Sodom und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dieser Stadt. Mit anderen Worten, die Menschen dieser Stadt werden in dieser Gerichtsperiode sein. Die Menschen von Sodom und Gomorra, die vernichtet wurden aufgrund ihrer Sünde, werden in dieser zukünftigen Gerichtsperiode sein. Und Christus sagt, und denen wird es sogar besser ergehen als die Menschen jener Stadt. Und er erklärt auch, wieso er das meint. In Matthäus Kapitel 11, angefangen in Vers 21. Matthäus Kapitel 11, angefangen in Vers 21. Wehe dir, Chorazin, und wehe dir, Bethsaida, wären solche Taten in Syros und in Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan oder bereut. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als euch. Vers 23. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, also diesen unglaublichen Stolz hast, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Weil die wären umgekehrt, die hätten eine Gesinnungsänderung, zumindest in physischer Hinsicht, durchlaufen. Vers 24, doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dir. Von diesem Gerichtstag haben wir gerade gelesen. Die zweite Auferstehung, das große weiße Throngericht, wie es genannt wird. Lesen wir auch Matthäus Kapitel 12 und in Vers 40. Matthäus Kapitel 12 und Vers 40. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Nun auch hier eine Bemerkung. Wir wissen, dass Jona für 3 Tage und 3 Nächte in diesem Bauch des Meerungetüms war. Christus sagte, so werde auch ich 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. So, dann zählen Sie mal von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen und zeigen Sie mir, wie da 3 Tage und 3 Nächte herauskommen können. Eine absolute Unmöglichkeit. Wir wissen, dass Christus nicht an einem Freitag gekreuzigt wurde. Wir wissen, dass er nicht am Sonntagmorgen auferstanden ist. Denn sonst hätte er das einzige Zeichen, das er den Pharisäern gab, dass er der Messias war, nicht erfüllt. Hätte gelogen. Könnte von daher nicht unser Messias sein. Das war nur nebenbei gesagt, denn er fährt hier fort in Vers 41 zu sagen, die Männer von Nineveh werden, es heißt hier, auftreten. Besser übersetzt, aufstehen. Im Griechischen heißt es hier aufstehen. Die Elberfelder Bibel bringt es auch so, sie werden aufstehen. In anderen Worten, sie sind auferstanden. Sie werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Mit anderen Worten, sie werden es in dem Sinne verurteilen. Auch das ist an sich nicht die richtige Bezeichnung. Aber sie werden durch ihr Verhalten zeigen, dass sie sagen, okay, wir haben bereut. Und ihr, unter euch ist Christus gewesen, ihr habt nicht bereut. Sie werden also im Gericht mit diesem Geschlecht zusammen auftreten. Und sie werden es verdammen, verurteilen, denn sie taten Buße. Besser, sie bereuten nach der Predigt von Jona. Und seht, hier ist mehr als Jona. Christus machte deutlich, wer er war. Er war mehr als Jona. Und er sagte, die Nineviten haben bereut, als sie die Botschaft von Jona hörten. Und ihr hört meine Botschaft und ihr bereut nicht. Vers 42. Die Königin vom Süden, die Königin von Saba, die wird auftreten, aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören, und seht, hier ist mehr als Salomo. Christus nahm für sich in Anspruch, dass er mehr war als jeder andere Mensch. Dass er der Gott des Alten Testamentes war, der natürlich zu einem Menschen wurde, um für uns sterben zu können, um die Sünde im Fleisch überwinden zu können. Aber er sagte, die haben nicht bereut, und die Königin des Südens, die kam vom Ende der Erde, um Salomo zu hören. Der Punkt ist, sie werden alle in dieser Gerichtsperiode sein. Egal, wann sie gelebt haben, egal, wann sie gestorben sind. Sie werden alle in dieser zweiten Auferstehung sein. Wie werden sie auferweckt werden? Nicht als Geistwesen, sondern als Menschen aus Fleisch und Blut. Wie wir heute Menschen aus Fleisch und Blut sind. Und sie werden dann die Gelegenheit haben, zu Gott zu kommen. Gott wird ihnen dann Reue anbieten. Gott wird sie dann berufen, wie er uns heute beruft, wie er uns heute Reue anbietet. Die Frage ist, wie werden sich dann die Menschen entscheiden? Aber zunächst einmal werden sie alle die Gelegenheit erhalten. Ezekiel Kapitel 37. Ezekiel 37 und lesen wir die Verse 5 und 6. Ezechiel 37, Vers 5. So sagt der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Der Ezechiel, der sieht jetzt in einer Vision, dass Totengebeine herumliegen. Und dann sagt jetzt Gott dem Ezechiel, was geschehen wird und was das alles bedeutet. Er sagt, siehe, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Dann achten wir jetzt auf die Formulierung, wie es hier in der neuen Lutherbibel von 2009 richtig übersetzt wird. Ich werde Atem in euch hineinkommen lassen und dann werdet ihr lebendig werden. An was erinnert uns das? Nun halten wir unseren Finger hier und gehen wir zu 1. Mose zurück, 1. Mose 2, und schauen wir uns an, wie Gott Adam und Eva erschaffen hat. 1. Mose 2 und in Vers 7. 1. Mose 2 und Vers 7, da heißt es, und Gott der Herr machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch, wie es heißt hier, richtig übersetzt, eine lebendige Seele. Als dieses der physische Leib den Atem des Lebens in seine Nase geblasen bekam, wurde er eine lebendige Seele. Vorher war er eine tote Seele. Nirgendwo lehrt die Bibel irgendetwas über eine unsterbliche Seele. Die Seele, die sündigt, sie wird sterben. Der Mensch ist die Seele. Das Wort Seele, Nefesh im Hebräischen, wird sogar auf Tiere angewandt, wird sogar auf Leichname angewandt. Die Seele wurde zu einer lebendigen Seele, als sie den Atem des Lebens bekam. Kehren wir zurück. Ezechiel 37, Vers 5, was wir gerade gelesen haben. Siehe, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen und dann werdet ihr leben, damit ihr lebendig werdet. Die Auferstehung wird beschrieben, aber nicht die Auferstehung zu einem ewigen Leben, denn wir lesen weiter in Vers 6. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und euch Atem geben, damit ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Es geht um eine Auferstehung zu Fleisch und Blut, zu physischem Leben. Ein Geistwesen hat keine Haut, ein Geistwesen hat kein Fleisch, kein Blut. Es ist eine physische Auferstehung. Dann kommt aber die Bekehrung. Und das lesen wir in Ezechiel 37 und Vers 14. Die haben bereits den Atem von Gott erhalten, sodass sie physisch lebendig sein können. Und jetzt heißt es in Vers 14, und ich werde meinen Geist in euch geben, meinen Geist, Gottes Heiligen Geist, damit ihr wieder leben könnt, aber diesmal auch in geistlicher Hinsicht, damit wir nicht mehr Tote sind in diesem Sinne, in physischer Hinsicht. Er wird uns, oder vielmehr diesen Menschen jetzt, seinen Geist geben, damit sie wieder leben können und werde euch in euer Land setzen und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich sage es. Und ich tue es auch, spricht der Herr. Heute erkennen die meisten Menschen keineswegs, dass Gott der Herr ist, dass Gott ihr Herr ist, dass Gott derjenige ist, der Anspruch hat auf ihr Leben. Sie kennen ihn nicht als ihren Herrn, ihren Meister, aber dann werden sie es erkennen. Und das kommt natürlich mit der Bekehrung. Und so werden diejenigen, die wieder belebt werden, die auferweckt werden in dieser zweiten Auferstehung, eine gewisse Zeitperiode lang leben. Die Stelle in Jesaja 65 und Vers 20, die Sie sich nachher anschauen können, deutet an oder scheint zumindest anzudeuten, dass sie 100 Jahre lang leben werden. Dass sie eine Gelegenheit erhalten werden, für 100 Jahre lang zu leben und dann werden sie gerichtet werden und wie wir gelesen haben in Offenbarung 20 und Vers 12, gemäß ihren Werken. Gemäß den Werken, denen sie während dieser 100 Jahre getan haben und diese getan haben. Und sie werden auf die gleiche Weise gerichtet werden, wie wir heute gerichtet werden. Und wie werden wir heute gerichtet? Oder werden wir gerichtet? In 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4. Da steht Folgendes. 1. Petrus 4 und Vers 17. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Er sagt, wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wir werden heute bereits schon gerichtet, jeden Tag. Jeden Tag, jede Stunde, basierend auf dem, was wir heute tun, wie wir uns heute verhalten, wie wir heute leben, gemäß dessen, was wir erkannt haben. Und die Menschen in der zweiten Auferstehung werden ebenso gerichtet werden, die gesamte Periode hindurch. Aber zu Ende dieser Periode wird es dann zu einem Gerichtsurteil kommen. Und wie werden diese Menschen gerichtet werden? Durch wen? Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 2 an. Römer Kapitel 2 und Vers 16. Paulus spricht von einem Tag. Und er sagt, an diesem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Das Evangelium vom Reich Gottes beinhaltet auch die Tatsache, dass es Jesus Christus sein wird, der die Menschen richten wird. Und das wird immer und immer wieder betont. Apostelgeschichte 17 und Vers 31. Apostelgeschichte 17 und Vers 31. Paulus sagt, dass Gott einen Tag festgesetzt hat. Das heißt, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Die Rede ist natürlich von Jesus Christus, der ein Mensch wurde und der, wie wir gleich sehen werden, von daher der beste Richter ist, den es überhaupt geben kann. Und wir lesen in Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und in Vers 22. Christus sagt, der Vater richtet niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Es ist Jesus Christus, der die Menschen richten wird. Und hier wird erklärt in Vers 27, warum. Warum ist es Christus? Und er hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Schauen Sie, Jesus Christus, der immer schon Gott war. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo er nicht das zweite Mitglied der Gottfamilie war, wurde Mensch. Er wurde zu einem Menschen aus Fleisch und Blut. Er lebte hier auf Erden als ein Mensch von Fleisch und Blut. Natürlich hatte er Gottes Geist in sich ohne Maß, aber er war ein Mensch. Und er hat die Sünde im Fleisch überwunden. Er hat gelernt als Mensch, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Er hat gelernt als Mensch zu sehen, wie menschliche Versuchungen einen Menschen übereilen können. Er ist in allen Dingen versucht worden, lesen wir, wie wir. Nun, er hat die Sünde besiegt, er hat nicht einmal gesündigt, aber er hat erfahren, was es bedeutet. Und so kann er als unser mitleidiger Hohepriester die Menschen auf die gerechteste Weise richten, wie es nur möglich ist. Und deswegen, weil er der Menschensohn war, ist ihm das Gericht übergeben worden. Und Christus wird die Lebendigen richten, diejenigen, die leben, die noch leben, wenn er zurückkommt, und die Toten, diejenigen, die gestorben sind, die auferweckt werden in der zweiten Auferstehung. 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 5. 1. Petrus 4 und lesen wir Vers 5. Er sagt, sie werden ihm Rechenschaft geben müssen, diejenigen, die sich total abwenden jetzt von Gott, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Nun, er kann sie nur dann richten, wenn die Toten auferweckt worden sind und dann vor seinem Richterstuhl stehen, sozusagen. Er wird die Lebendigen und die Toten richten. Aber schauen Sie, Christus ist nicht der Einzige, Er ist nicht der Einzige, der die Menschen richten wird nach seiner Wiederkunft. Diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die werden ebenfalls mit und unter Christus die Menschen richten, denn die haben ja auch erlebt in diesem Fleisch, wie es ist, ein Mensch zu sein, mit den Versuchungen zu kämpfen, mit Gottes Hilfe diese Versuchungen besser und besser zu überwinden. Offenbarung, Kapitel 20 und Vers 4. Die Stelle hatten wir eben gelesen, aber ich lese sie jetzt noch einmal in folgendem Zusammenhang. Offenbarung 20 und Vers 4. Da heißt es, ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Ihnen wurde das Gericht übergeben, jene, die in der ersten Auferstehung sein werden. Und das wird auch in 1. Korinther Kapitel 6 beschrieben. 1. Korinther Kapitel 6 und in Vers 2. 1. Korinther 6, die Verse 2 und 3. Und Paulus stellt die Frage, wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr das denn nicht, sagt er hier. Und wenn nun die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, geringere Sachen oder die geringsten Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass ihr oder dass wir über Engel richten werden sogar? Wir werden über alles Geschaffene herrschen und richten, unter Gott dem Vater und unter Jesus Christus. Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7 und lesen wir Vers 22. Zunächst wird in Vers 21 von der Christenverfolgung gesprochen, die natürlich immer schon es gegeben hat, seit Christus gelebt hat und eigentlich auch zuvor. Aber dann sagt er in Vers 22, so lange wird es währen, bis der, der alt war an Tagen, kam und für die Heiligen des Höchsten Gericht hielt. Aber die weitaus bessere und richtige Übersetzung findet sich zum Beispiel in der Schlachterbibel, wo es heißt, und er den Heiligen des Höchsten das Gericht übergab. Er übergibt das Gericht den Heiligen des Höchsten. Wann wird das geschehen? Lesen wir weiter in Vers 22. Und die Heiligen das Königreich einnahmen. Die Heiligen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die werden das Königreich ererben, die werden in das Reich eingehen und ihre Aufgabe wird es auch sein, die Welt dann zu richten. Christus sagte Folgendes seinen Jüngern, seinen Aposteln in Lukas Kapitel 22 und in Vers 30. Lukas 22 und Vers 30. Er sagt, ich übergebe euch das Reich, Vers 29, Vers 30, sodass ihr an meinem Tische in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten sollt. Auch hier wiederum, es geht darum, andere Menschen, physische Menschen zu richten, auszurichten, auf die richtige Bahn zu lenken, aber natürlich auch, insoweit zu richten, dass Rebellion in keinster Weise zugelassen wird. Aber es ist eine positive Nachricht, die beste Nachricht, die eigentlich der Mensch erfahren kann. Dass alle die, die heute nicht berufen worden sind, in keinster Weise verloren sind. In keinster Weise irgendwie in eine immerwährende Hölle eingehen, dafür alle Zeit und Ewigkeit gemartert und gefoltert werden. Eine total dämonische Lehre. Es geht darum, die Menschen sterben. Sie schlafen den Schlaf des Todes ohne Bewusstsein. Sie werden auferweckt und werden dann ihre Gelegenheit erhalten, Gott den Vater und Jesus Christus anzunehmen. Paulus hatte diese Hoffnung. Er spricht von einer Hoffnung, dass es nicht nur die erste Auferstehung gibt, sondern auch eben eine zweite. Wir lesen dies in Apostelgeschichte 24. Apostelgeschichte 24 und lesen wir Vers 15. Apostelgeschichte 24 und Vers 15. Paulus sagt, ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, nämlich dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, der Gerechten wie der Ungerechten. Paulus hatte die Hoffnung, dass auch die Ungerechten auferweckt werden. Warum? Weil sie dann berufen werden, den richtigen Weg zu erkennen, den richtigen Weg zu gehen, sich für den richtigen Weg zu entscheiden. Das war die Hoffnung. Er hatte die Hoffnung, dass Menschen in der zweiten Auferstehung auferweckt werden. Es geht mir um eine Hoffnung, es war eine totale Zuversicht, ein totaler Glaube. Haben wir die Zuversicht, dass wir unsere Verwandten, die vielleicht nicht in diesem Leben berufen worden sind, die vielleicht gestorben sind, unsere Freunde, die nichts von der Wahrheit wussten, dass sie aber noch die Gelegenheit erhalten werden? Oder ist unsere Zuversicht die, dass die da in der Hölle irgendwo gefoltert werden? Was wird dies bedeuten? Was wird in der zweiten Auferstehung geschehen? Was wird das Urteil oder das Richten Jesu Christi in der zweiten Auferstehung bewirken? Und wir werden unter ihm den Menschen ebenfalls helfen. Jesaja Kapitel 4. Jesaja Kapitel 4 und in Vers 4. Da heißt es, dann wird der Herr den Unflat der Töchter Zions abwischen und abwaschen und die Blutschulden Jerusalems von ihr vertreiben. Schauen Sie, die Blutschulden Jerusalems von ihr vertreiben durch den Geist des Gerichtes und durch den Geist des Ausrottens. Das Böse wird ausgerottet. Wir werden auch in der Weise gerichtet, heute schon, wie wir uns verhalten im Hinblick auf das Richtige und das Falsche. Das wird Gott tun. Er wird die Menschen bekehren. Sie werden erkennen, wer Gott eigentlich ist. Und die meisten werden sich dann für die Wahrheit entscheiden. Dieses Gericht wird letztendlich das bewirken, was es seit 6000 Jahren nicht gegeben hat, was es in der gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich nie gegeben hat. Frieden auf Erden. Und ich meine jetzt universalen Frieden. Lesen wir dies in Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9, angefangen in Vers 5. Jesaja 9, 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Noch nicht, aber bald, wenn er zurückkommt, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friede, Fürst, Vers 6. Damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat. Damit er es aufrichten und festigt mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und das wird der Eifer des Herrn Zebaoth tun, zu seiner Zeit. Es wird damit beginnen, wenn Christus zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, während der Zeit des Millenniums. Aber dann kommt das große weiße Throngericht, die zweite Auferstehung, wo alle Menschen diese Gelegenheit erhalten werden, in Frieden, in wahrem Frieden zu leben. Nun, leider ist es natürlich so, dass einige dieses Geschenk des Heils ablehnen werden. Sie haben in vollstem Umfange verstanden, worum es geht. Sie haben den Geist Gottes erlangt und fallen gleichwohl ab. Die Hoffnung ist, dass es nur sehr wenige gewesen sind und sein werden. Aber die Bibel sagt deutlich, einige werden in der Tat das Unglaubliche wahrmachen, dass sie, obwohl sie diese Möglichkeit erhalten haben, zum Heil zu gelangen, dieses Heil verwerfen. Mit Arglist und mit Hass gegen Gott verwerfen. Und wir lesen dies leider in Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6 und lesen wir angefangen in Vers 4. Da sagt Paulus, es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Warum ist es unmöglich, diejenigen, die alles dies erfahren haben, den Heiligen Geist erlangt haben, den Heiligen Geist wieder verloren haben, erneut zur Umkehr zu bewegen? Weil sie nicht mehr bereuen wollen. Und wenn man zu dem Punkt gelangt ist, wo man nicht mehr bereuen will, obwohl man die Wahrheit erkannt hat, dann kann man auch nicht mehr bereuen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir nicht durch Nachlässigkeit uns irgendwie mehr und mehr weiter von Gott abwenden. Denn dann kann es natürlich zu diesem Punkt kommen. Die neue Lutherbibel, hatte ich gerade vorgelesen, übersetzt, es ist unmöglich, sie erneut zur Umkehr zu bewegen. Die Menge Bibel schreibt, es ist unmöglich, sie noch einmal zur Sinnesänderung zu erneuern. Sie hatten die Sinnesänderung bereits, haben sich dann aber davon abgewandt. Und wenn sie diesen Stand erreicht haben, wird es unmöglich sein, weil sie die Umkehr nicht mehr wollen. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, angefangen in Vers 26. Es heißt hier, denn wenn wir mutwillig sündigen, aber es geht hier um einen Lebensweg. Es geht darum, dass man total den wahren Weg, den man erkannt hat, den man gegangen ist, ablegt und dann wieder mutwillig zurückkehrt zu dem, was man aufgegeben hat. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers. Aber achten wir darauf, der die Widersacher verzehren wird. Verzehren wird, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wenn jemand das Gesetz Moses bricht, muss er ohne Erbarmen aufgrund von zwei oder drei Zeugen sterben, aber jetzt physisch. Vers 29, wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes für unrein erachtet, durch das er geheiligt wurde und den Geist der Gnade geschmäht hat. Nun, er wird den ewigen Tod sterben. Und das wird auch in der Bibel klar und deutlich beschrieben. Es gibt nämlich nicht nur eine erste Auferstehung und nicht nur eine zweite Auferstehung zum Gericht, das große weiße Throngericht. Es gibt auch eine dritte Auferstehung. Eine Auferstehung wiederum zu Fleisch und Blut, um aber dann die Menschen, die in dieser Auferstehung sein werden, nicht für alle Zeit und Ewigkeiten in der Hölle braten zu lassen, sondern zu verbrennen, ihre Existenz auszulöschen. In einem sehr kurzen Augenblick. Und wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, angefangen in Vers 13. Wir hatten ja bereits schon von der zweiten Auferstehung gelesen, Offenbarung 20 und in Vers 11. Aber jetzt wird eine weitere noch beschrieben, eine dritte. In Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Es wurde ein Urteilsspruch gefällt. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, und das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Eine Vernichtung im Feuersee, von der es keine Auferstehung mehr gibt. Aber es geht um ein Verzehren, ein Verbrennen, ein Auslöschen. Es geht nicht um eine Folterung für viele, viele Jahre oder dergleichen. Wir lesen dies in Matthäus Kapitel 3. Das ist etwas, was Johannes der Täufer bereits schon klar und deutlich gelehrt hat. Matthäus Kapitel 3. Und lesen wir Vers 12. Es ist manchmal erstaunlich, wenn ich diese Lehre lehre, wie ich von einigen dann so höre, die unbedingt an eine Existenz der Hölle glauben wollen, die also nicht damit überhaupt leben können, dass es vielleicht keine Hölle gibt, wo ihre lieben Nachbarn für alle Zeit und Ewigkeit gemartert und gefoltert werden. Und ich bin dann manchmal versucht zu sagen, es ist also gut, dass Sie keine Hölle erfahren müssen, wie Sie so denken. Schauen Sie, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Matthäus 3 und Vers 12. Was sagt Johannes der Täufer? Er, Christus, hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne gründlich fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Das sind hoffentlich wir. Aber die Spreu wird er verbrennen. Verbrennen. Mit unauslöschlichem Feuer. Mit anderen Worten, kein Mensch kann dieses Feuer auslöschen. Es wird aber ausgehen, wenn nichts mehr zum Verbrennen da ist. Das ist die Lehre der Bibel. Und die Frage ist jetzt, Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Schauen Sie, die meisten Menschen, da sind wir fest von überzeugt, werden diesen zweiten Tod nicht sterben. Die meisten Menschen, die gelebt haben, die heute leben, die auch noch in der Zukunft leben werden, bis Christus zurückkommt, die auch noch im Millennium leben werden, die meisten Menschen haben die unvergebbare Sünde in keinster Weise begangen. Eigentlich nur sehr wenige haben sie definitiv begangen. Sie werden zu ihrer wahren Gesinnung kommen. Sie werden erkennen, wie sie gelebt haben. Sie werden bereuen, wenn ihnen die Wahrheit offenbart wird. Wenn Gott ihnen in der zweiten Auferstehung zeigt, was sie getan haben, wie sie gelebt haben. Und wenn sie ihr damaliges Leben mit dem dann zukünftigen vergleichen. Es wird ihnen klar werden, wie sie Gottes Gesetz übertreten haben, weil sie es nicht verstanden haben. Aber was dies trotzdem alles für sie verursacht hat. Schmerz, Leid, unglaubliches Unglück. Die Kriege dieser Welt, nichts weiter als Produkt von Sünde. Alles dies wird ihnen klar werden. Und dann wird ihnen die Gelegenheit gegeben werden, das ewige Leben zu erben, wie wir heute diese Gelegenheit haben. Und die wir heute hier sitzen, wir ergreifen diese Gelegenheit. Die meisten Menschen dann werden es ebenfalls tun. Und so fragen wir uns, verstehen wir, was für eine Möglichkeit wir heute haben, eine Verantwortung. Eine Verantwortung, die uns heute gegeben worden ist. Denken Sie an Ihre unbekehrten Freunde vielleicht, Kinder, Eltern. Sie können an wen auch immer jetzt denken, an den Sie wollen. Denken Sie daran, dass die alle, die in dieser heutigen Jetztzeit nicht bekehrt worden sind, nicht berufen worden sind, denken Sie, dass die alle wieder in der zweiten Auferstehung hochkommen. Die Frage ist, werden Sie dann da sein? Oder haben Sie aufgegeben? Werden Ihre unbekehrten Freunde, die in der zweiten Auferstehung hochkommen, Ihre Verwandten, Ihre Eltern, Ihre Kinder, werden Sie die Möglichkeit haben, Sie anzusehen? Ein unsterbliches Geistwesen, das aber sich natürlich materialisieren kann. Und werden Sie dann da sein, denen zu helfen, dass auch Sie dann in das Reich Gottes eingehen können? Heute versuchen viele, ihre unbekehrten Familienmitglieder zu bekehren, nicht verstehen, dass Gott jemanden berufen muss. Aber dann werden diese Menschen berufen sein. Werden Sie dann da sein, denen zu helfen? Schauen Sie, alle warten auf Sie. Die meisten wissen das natürlich nicht. Aber alle warten letztendlich auf Sie. Stellen wir sicher, dass Sie nicht vergeblich auf uns warten, sondern dass wir da sein werden, Ihnen zu helfen, wenn der Tag des Gerichtes gekommen ist.